Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Wir reisen heute literarisch in den Kongo mit der Autorin Nadege Kusanica. Sie ist dort geboren. Als Teenager kam sie nach Deutschland und jetzt erzählt sie uns von Kindheit und Leben in Kinshasa in ihrem ersten Roman Unter derselben Sonne. Wir freuen uns, dass Nadege Kusanica Zeit für uns hat. Gleich hören wir sie in dieser Lesart. Herzlich willkommen. Aus dem Kongo nach Deutschland mit 15 Jahren. Diese Lebensgeschichte teilt die Autorin Nadege Kusanica mit der Ich-Erzählerin ihres Debütromans Unter derselben Sonne. Ein Buch, das uns mitnimmt ins Kinshasa der 90er Jahre und dort erzählt von einer Kindheit, die ganz anders ist, im Guten wie im Schlechten, als das Leben, das in Europa später auf die Heldin des Romans wartet. Nadege Kusanica lebt mit ihrer Familie im Rheinland und dort in Köln sind wir jetzt mit ihr verbunden. Guten Morgen, Frau Kusanica.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Ihr Buch beginnt mit einer Szene aus ihrer Kindheit im Kongo. Sie erzählen da von einem Spiel. Lisolo heißt das in ihrer Muttersprache, Lingala. Man stellt sich so vor wie eine Art von öffentlichem Geschichtenerzählen, aber auch Bilder spielen eine Rolle. Können Sie uns erklären, wie funktioniert Lisolo und warum war das als Kind Ihr absolutes Lieblingsspiel?
Dieses Spiel hat sich gerne gespielt, wenn wir auf dem Boden saßen, unter dem Schatten eines Baumes gesessen haben. Und dann haben wir die Boden so glatt gestrichen und dann uns ein Stück Holz genommen und angefangen, die Charaktere zu malen auf dem Boden. Und dann haben wir uns alle Geschichten der Welt ausgedacht. Bei uns entstand natürlich immer auch so Wettbewerbe. Wer erzählt die bessere Lisolos? Weil wenn ich dann angefangen habe zu erzählen, dann hat sich dann meine Rivalin direkt neben mir hingesetzt und hat auch angefangen zu erzählen. Und dann manchmal war meine Geschichte auch langweilig und die Kinder sind aufgestanden und sind zum anderen gegangen.
Jetzt sind Sie auch wieder eine Geschichtenerzählerin. Allerdings jetzt in Ihrem Buch erzählen Sie Ihre eigene ganz persönliche Geschichte. Ja. Trotzdem steht auf dem Cover Roman.
Ja.
Das ist eine fiktionale Form und man hat ja durchaus das Gefühl, die Ich-Erzählerin, das sind schon Sie, die Autorin. Ne?
Ja klar, das bin ich. Roman ist es warum, weil da habe ich mir die Freiheit genommen, gewisse Dinge wegzulassen, umzudichten, zu ergänzen, um eben das Ganze ein bisschen dramatischer zu machen, um mir auch nicht sagen zu lassen, hey, so wie du geschrieben hast, so hat es nicht 100% stattgefunden. Und das Wort Roman schützt mich ja davor. Und bei einer Autobiografie kann sich der Leser mehr oder weniger auf die Tatsachen, auf die Fakten 100% verlassen. Und hier habe ich mir die Freiheit genommen, mit dem Gegebenen, was aus meinem Leben Erfahrung geschehen ist, ein bisschen zu spielen.
Gehen wir mal zurück in diese Vergangenheit, in Ihre Kindheit nach Kinshasa. Sie beschreiben das sehr anschaulich, wie es war, in dieser Metropole jetzt so kilometerlange Wege zu Fuß zurückzulegen als Kind in Mapapa.
Ja.
Die stelle ich mir so vor wie Flipflops aus Gummi. Wie erinnern Sie sich an diese Stadt, durch die Sie so oft in diesen Schuhen gelaufen sind? Was war da prägend?
Kinshasa von heute hat mit Kinshasa in den 90ern kaum mehr zu tun, ist nicht mehr zu erkennen, weil durch den Krieg in Kongo viele Leute sind nach Kinshasa geflohen und deswegen ist diese Stadt überbevölkert, über 13 Millionen Einwohner und zu meiner kindlichen Zeit, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt über 2 Millionen waren. Für mich war meine Kindheit deswegen so besonders, weil zumindest in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, das war wunderschön grün, der Wald. Kinshasa war für mich immer so ein Ort, was man auch so New York sagt, die Stadt, die niemals schläft. Also immer so lebhaft und so fröhlich. Da hat man natürlich diese ganze kongolesische Musik, also so in Matete, Bondal, wo diese ganze große Künstler der kongolesische Musik gelebt haben. Und da hat man natürlich permanent Musik, keine Ruhe und so viel Lärm. Also Kinshasa ist wirklich schwer zu beschreiben.
Der Text ist jetzt auch von Wörtern und Ausdrücken aus Ihrer Muttersprache vielfach durchzogen. Also von Lisolo und Mapapa haben wir schon gehört. Aber es gibt noch ganz viele weitere auf Lingala. Und die geben der Erzählung, wie ich finde, so einen ganz besonderen Schmelz. Das haben Sie natürlich bestimmt mit Absicht so entschieden. Vielleicht auch, weil man manche Wörter einfach gar nicht richtig ins Deutsche übersetzen kann.
Ich komme aus einem Land, wo aufgrund der Kolonialgeschichte wir eine gewisse Komplexe haben mit unserer eigenen Sprache. Wir sprechen lieber Französisch, um gebildeter zu klingen, als zum Beispiel unsere Sprache. Weil wenn wir unsere Sprache sprechen, haben viele Kongolesen das Gefühl, hey, wir sind dümmer oder was auch immer. Und die Kolonialsprache, Französisch, ist die Sprache der Intellektuellen. Und Chimamanda Ngozi Adichie hat auch in ihrem Buch immer auf Igbo geschrieben. Und ich dachte, okay, ich möchte auch, dass die Kongolesen, wenn sie mein Buch lesen, Lingala erkennen und auch verstehen, dass Lingala auch abgesehen von unserer Kultur mit kongolesischer Musik, aber auch eine Sprache ist, die auch in der Literatur auch gelesen werden kann. Und ich habe auch immer gleich übersetzt, um eben auch meine deutsche Leser abzuholen, um nicht auszuschließen.
Aber man lernt ein bisschen Lingala damit. Und wissen Sie, das schönste Wort, was ich gefunden habe, war Mobulu. Ja, da müssen Sie jetzt lachen. Das klingt viel schöner, als wenn man es auf Deutsch sagt, ein hyperaktives Kind mit ADHS. Sie waren ein Mobulu, ne?
Definitiv. Ja, ich war definitiv Mobulu. Meine Mutter kann davon ein Lied singen.
Man gehen wir wieder in Ihren Roman, dass Sie als Teenager nach Deutschland gekommen sind. Es lag an Ihrem Vater. Er ist aus dem Kongo ausgewandert, als Sie noch ganz klein waren, hat Ihnen dann aus der Ferne Briefe geschrieben, Pakete geschickt mit Anziehsachen. Ja. Es hat viele Jahre gedauert, bis er sie zu sich holen konnte. Ne? Ja. Was war in dieser langen Zeit, wo er nicht da war in Kinshasa, für eine Vaterfigur für Sie, so ein entfernter Mann, der irgendwo in einem Traumland lebt?
Ja, definitiv. Also ich glaube, ich habe mit 6 zum ersten Mal realisiert, ich habe einen Vater in Europa. Ich weiß gar nicht, ob in den ersten 6 Jahren mir klar war, dass mein Onkel ist, weil ich bin in seinem Haus aufgewachsen und er hatte 10 Kinder und alle haben ihn Papa genannt. Und ich habe auch alles nachgeplappert, Papa. Und meine eigene Mutter bis heute, obwohl ich weiß, ist meine Mutter, nenne ich sie Tante, weil wir haben zusammen in diesem Haus gewohnt und sie wurde als Tontin bezeichnet und ich habe immer Tontin zu ihr gesagt und heute fühlt sich unnatürlich an, sie Maman zu nennen. Und deswegen war mein Onkel, er hatte die Vaterfigur in meinem Leben gehabt, bis es dann klar wurde, dein Papa ist in Europa. Und dann war plötzlich, ich glaube, das kann man sich vergleichen wie damals hier in Europa, wenn man einen Onkel hatte, der in Amerika ist. Man ist so stolz und eingebahrig und dann war er plötzlich so, okay, ich habe jemanden, der ist in Europa, jemanden, der an mich denkt, jemanden, der es geschafft hat aus diesem Elend, Misère, was der Kongo damals auch schon dargestellt hat aufgrund der politischen, wirtschaftlichen Situation. Und das war etwas, worauf ich stolz war und wo ich auch angefangen habe, so diese Vorstellung, ich werde meinen Vater eines Tages kennenlernen, ja, in meinem Kopf so geträumt habe. Trotzdem hat, würde ich sagen, so der größte Einfluss in meinem Leben hat immer noch meine Mutter, obwohl wir beide bei meinem Onkel gelebt haben. Ja.
Im Zentrum des Buches steht auch Ihre Mutter. Ich meine, sie lebt immer noch im Kongo und Sie haben uns, Frau Kusanica, als wir uns jetzt verabredet haben, erzählt, dass Sie dieses Buch auch so als eine emotionale Wiederannäherung verstehen. Auch an die Frage, Gott, wie konnte sie mich denn mit 15 einfach so weggehen lassen? Aber Sie haben doch eine ganz zärtliche, emotionale Beziehung zu Ihrer Mutter gehabt. Oder haben Sie jetzt durch den Roman auch diese Annäherung geschafft?
Vielmehr auch, als ich selber auch Mutter geworden bin, weil plötzlich als Kind denkt man immer so, die Eltern, die sind fast wie Gott, die sind perfekt und man sieht gar nicht der Mensch, der dahinter ist, der irgendwie nur das Beste versucht und mit den Möglichkeiten, die sie haben. Und man ist mal selbstgerecht, extrem selbstgerecht zu den eigenen Eltern. Und als ich dann selber Mutter geworden bin, dann konnte ich mir zwar nicht vorstellen, wie viel Liebe, also wie viel Kraft es kostet, einfach ein Kind loszulassen in einer fremden Welt. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir keine sozialen Medien, kein WhatsApp. Und wir haben uns Briefe geschrieben und nach 3 Monaten wieder voneinander was gehört. Ich war böse teilweise auf sie. Aber heute sehe ich einfach, oh mein Gott, sie wollte mir einfach die Möglichkeiten geben, ein Leben bieten, das ich niemals führen werde. Und als ich zum Beispiel mich besucht hat vor ein paar Monaten. Zum ersten Mal hatte sie eine Badewanne. Ich habe für sie Wasser einfließen lassen und sie hat gebadet in einer Badewanne mit warmem Wasser und so. Und ich war im Zimmer und ich habe geheult, weil ich weiß, als ich bei ihr war, ich hatte nur 2 Liter Wasser, nicht mal 2 Liter, womit ich mich gewaschen habe. Und da habe ich einfach gemerkt, wie selbstgerecht ich mein Leben lang war und konnte da auch meinen Frieden damit schließen und konnte dann die Liebe, die selbstlose Liebe, ich weiß, ob es genau 100% selbstlos war, aber aus meiner Sicht schon selbstlos, ein Kind wegzulassen und mit dem Wissen, ich vertraue darauf, dass das Leben gut zu ihr sein wird und ich gebe ihr dann die Möglichkeiten, die ich niemals haben werde.
Sie waren 15, als Sie nach Deutschland kamen. Sie sind jetzt bitte 30, haben in Deutschland eine Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht, dann Ihr Abitur, Jurastudium abgeschlossen. Ja. Jetzt haben Sie dieses Buch auf Deutsch geschrieben, eine Sprache, die Sie wirklich erst mit 15 begonnen haben zu lernen. Und Sie schreiben einen dermaßen formvollendeten Stil, muss ich sagen. So eine ganz klare, schöne, elegante Sprache. Wie haben Sie sich dabei gefühlt, Sie deutsche Schriftstellerin, Sie?
Diese Ermächtigung, auf Deutsch zu schreiben, muss ich einfach gestehen, das hat mir Doris Dörre gegeben mit ihrem Buch Leben, Schreiben, Atmen, weil ich wollte schon immer schreiben, aber die deutsche Literatur so habe ich es immer empfunden, ist sehr elitär. Und wenn man sich die Kritik immer anliest, dann denkt man, als Fremde habe ich das Gefühl, ich betrete einen Raum, der mir gar nicht gestartet ist. Und dann lese ich das Buch von Doris Dörje und sie sagt schon in der ersten Phase, oh, denk gar nicht, dass du das nicht kannst, weil das und das und das. Du brauchst nur ein Blatt und Papier und schreibst. Und dann lief es so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe einfach jemanden gebraucht, der mir auch diese Erlaubnis gibt oder mich an die Hand nimmt und sagt, du gehörst dazu und du darfst auch mitschreiben. Und rückblickend kann ich auch sagen, dass das Spiel Die Solo praktisch meine erste Ausbildung war, um Geschichten zu erzählen. Das heißt, das Geschichten erzählen liegt mir mehr oder weniger, nicht um eingebachig zu klingen, in die Wiege.
Von genau. Die Solo sozusagen in die deutsche Literatur. Doris Richtig. Dörri, danken Sie am Ende Ihres Buches in einem Nachwort einen kleinen auch für dieses Buch Leben, Schreiben, Atmen. Das war so dieses Buch über das autobiografische Schreiben. Frau Kusanica, man liest Ihren Roman jetzt natürlich auch bei uns mit den aktuellen Diskussionen so im Hinterkopf über Rassismus, Diskriminierung, Kolonialismus. Ich meine, Sie schildern im Buch auch entsprechende eigene Erfahrungen, so diese pauschalen Fragen, woher kommst du und wann gehst du zurück, die Unwissenheit auch über den Kontinent Afrika und dass man Afrika irgendwie so für ein einziges Land hält. Ich meine, wie schauen Sie mit diesen Erfahrungen auf unsere jetzt momentane Situation, wo es auch so eine oft feindselige öffentliche Debatte gibt, ja, zum Thema Migration, Integration? Das muss Sie doch, glaube ich, furchtbar empören, oder?
Ja, definitiv. Deutschland stand vor 80 Jahren schon, auch schon davor mit der Kolonialismus in Namibia und Tansania. Deutschland hat auch eine Geschichte und eine Verantwortung für das, was momentan versteht mit Flut und Migration. Und dass die Leute das nicht begreifen und nur ihr Leben so klein sieht und nicht das große Ganze sieht, das ist schon sehr bezeichnend aus meiner Sicht. Aber auf der anderen Seite, das sage ich auch, ich bin auch zuversichtlich, weil ich habe auch tausende Begegnungen von Menschen, die bereit sind zu lernen, dazu zu lernen und nicht nur irgendwie das Böse in das Fremde sehen, sondern auch irgendwie sagen, okay, mittlerweile checken wir auch, dass Deutsche können auch so aussehen wie du, Nadesh. Also die müssen nicht nur weiße sein und blaue Augen haben und blonde Haare, die können auch so aussehen wie du. Und ich habe so viele Begegnungen in meinem Leben, wo Leute schon so weit sind. Und das daran schöpfe ich natürlich Hoffnung, dass das, was momentan in Deutschland passiert, ich will nicht sagen eine Phase, aber also das ist nicht uns zurückversetzt wie vor 80 Jahren zum Beispiel, wo man irgendwie Angst haben müsste, dass das Böse jetzt sich überall verbreitet. Das glaube ich nicht.
Ich danke Ihnen sehr, Nadezhda Kusanica, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur und alles Gute für diesen ersten Roman. Ich hoffe, es wird nicht der einzige bleiben.
Definitiv nicht.
Unter derselben Sonne, jetzt im Aufbau Verlag veröffentlicht mit 207 Seiten für 22 Euro. Alles Liebe Ihnen.
Dankeschön, tschüss.
Straßenkritik.
Ich bin die Carmen Schmidt, ich bin gebürtig aus Luxemburg, lebe in Kassel, besuche hier meinen Sohn, der hier studiert. Vor kurzem habe ich das Buch Vater mal von Eckhard Özeri gelesen, also im Laufe des letzten Jahres. Das hat mich insofern sehr berührt, als es die Geschichte eines Jungen und Jugendlichen ist, der in Deutschland aufwächst, im Ruhrgebiet türkischer Herkunft, wo der Vater aus persönlichen Gründen dann wieder in die Türkei abtaucht und die Mutter überfordert ist, sowohl emotional, aber auch materiell überfordert ist, diese Kinder gut versorgen zu können. Und das Buch beschreibt dann eigentlich so seine Kindheit, Jugend und das junge Erwachsenenalter in Vororten, im Ruhrgebiet und aber auch die Vater-Sohn-Beziehung. Absolute Empfehlung. Ja.
In Leipzig treffen wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und Carmen Schmidt war in der Stadt auf Besuch und legt uns, absolute Empfehlung, dieses Buch ans Herz, Vatermal, den preisgekrönten Ruhrroman von Ekati Özeri, im Taschenbuch im Ullstein Verlag veröffentlicht mit 304 Seiten für rund 15 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Mit einer Wiederentdeckung heute eines spektakulären Romans aus Haiti, geschrieben von der Autorin Marie Vieux-Chauvet, die dieses Buch 1968 in Paris veröffentlicht konnte, vor allem, weil keine geringere als Simone de Beauvoir sich dafür eingesetzt hatte. Der umfangreiche Roman besteht aus drei Teilen, ebenso dreifach betitelt Liebe, Wut, Wahnsinn. Und jetzt gibt es eine neue deutsche Übersetzung, die unsere Kollegin Nora Karches gelesen hat. Sie ist im Studio. Hallo Nora.
Hallo.
Marie Vieux-Chauvet ist 1916 geboren, 1973 schon gestorben. Sie hat wenigstens die Publikation ihres Romans noch erlebt. Wer war diese Frau, diese Schriftstellerin?
Ja, Marie Vieux-Chauvet war zu ihrer Zeit die bekannteste haitianische Schriftstellerin. Sie entstammt ja so dem gehobenen Bürgertum, hat eine französische Ausbildung gehabt und ja, sie war mit ihrer hellen Haut Teil der Bevölkerungsschicht, die lange traditionell die Elite gestellt hat auf Haiti. Und das alles ist wichtig, das zu wissen, also dass sie der Oberschicht angehörte, weil der haitianische Präsident François Duvalier dann ab 1957 ja so eine Terrorherrschaft installiert hat. Und er hat eben die Menschen verfolgt, die wie sie ja so eine helle Haut hatten und ja zu den Intellektuellen gehört haben. Und dann eben 1968 erscheint ihm dieses Buch Liebe, Wut, Wahnsinn.
Und das hatte dramatische Folgen auch für Sie.
Ja, das hatte dramatische Folgen, weil dieses Buch erschienen ist. Und wir müssen uns das vorstellen, schon zu dieser Zeit hat François Duvalier Hinrichtungen im Fernsehen übertragen lassen. Also das war wirklich eine angespannte Situation. Und dieses Buch erscheint und was passiert? Er erkennt sich in einer der Figuren wieder. Und daraufhin lässt dann der Ehemann alle Exemplare vernichten, die im Umlauf sind. Sie flieht in die USA, geht ins Exil. Und dieses Buch ist aber trotzdem gelesen worden. Also das zirkulierte dann so unter der Hand. Und ja, deswegen ist Liebe, Wut, Wahnsinn so ein Buch, das so eine Aura hat, auch wenn man es noch nicht gelesen hat.
Und worum geht es nun in diesem Buch, das ja aus diesen drei Novellen besteht, Liebe, Wut, Wahnsinn?
Ja, also das sind drei eigenständige Erzählungen. Im ersten Teil geht es um Claire. Das ist so eine ganz abgründige Frau, die hat nie geheiratet, ist mit 40 noch Jungfrau. Und sie ist aber diejenige, die dann im richtigen Moment zur Waffe greift und eben diesen Kommandanten tötet, in dem sich dann François Duvalier wiedererkannt hat. Und im zweiten Teil geht es um eine Familie, der ihr Land genommen wird. Und das ist so eine Gewalt, die sich so nach dem Muster Aktion, Reaktion dann ja ständig reproduziert. Und das Interessante ist hier, dass wir eben sehen, dass der eigentliche Schauplatz dieser Gewalt eben der Körper der Frau ist. Also eine Tochter, die sich jede Nacht einem mächtigen Mann hingeben muss. Und Wahnsinn, der letzte Teil des Buches, das ist ja eine Erzählung, in der ein junger Dichter uns im Delirium Szenen eben dieses Bürgerkriegs schildert.
Sind das auch die Stoffe, die Szenen, die diesen Roman damals zu einer solchen Sensation gemacht haben?
Ja, also ich würde sagen, jetzt aus einer heutigen Sicht ist so interessant, dass wir hier so viele verschiedene Zugänge haben. Also wir können das aus einem historischen Interesse lesen. Eben Haiti war nach den USA die erste unabhängige Kolonie, ist ganz früh von Frankreich unabhängig geworden und trotzdem hat es dann im 20. Jahrhundert diese krasse Gewaltherrschaft gegeben und François Duvalier, der einfach sein Volk terrorisiert hat. Und dieses Buch ist aber auch interessant aus einer soziologischen Perspektive, weil es hier um Hautfarbe geht und darum, dass man auf Haiti eben, je nachdem, welche Haut man hat, unterschiedliche Chancen hat auf dem Heiratsmarkt, auf dem Berufsmarkt. Und das, was mich natürlich am meisten interessiert haben, sind die literarischen Qualitäten. Und das ist, muss ich sagen, wirklich ein herausragendes Buch, weil diese Figuren so komplex sind. Und das, was mir am besten gefallen hat, war wirklich die zweite Erzählung, Wut, weil man hier, wenn man das liest, eigentlich denkt, ja, es ist hier gelungen, so eine griechische Tragödie zu erschaffen. Also so diese Auswegslosigkeit und dieses schlimme Ende, die Katastrophe, diese Familie, die schuldlos schuldig wird. Also ich finde, das ist ein wirklich beeindruckendes Buch.
Es ist ja nun aber fast 60 Jahre her, dass dieses Buch erschienen ist. Ich meine, wie liest es sich heute auch vor dem Hintergrund, im Aktuellen, dass in Haiti ja momentan auch wieder alles zusammengebrochen scheint, mit furchtbaren Gewaltexzessen und politisch wie gesellschaftlich, also alles aus den Fugen ist?
Ja, ich finde, dieses Buch hat doch wirklich, auch wenn es jetzt schon so alt ist, etwas Überzeitliches. Also es geht hier um eigentlich die Todsünden. Es geht um Habgier, Hochmut, Wollust, Neid. Und Liebe, Wut, Wahnsinn ist aber auch ein Roman darüber, dass eben in einem totalitären Regime niemand unschuldig bleibt. Und auch diese Kritik am Patriarchat, ja, das haben wir ja bis heute nicht abgeschafft, das Patriarchat.
Liebe, Wut, Wahnsinn. Der Roman von Marie Vieux-Chauvet. Jetzt neu auf Deutsch im Manesse Verlag, übersetzt von Claudia Steinitz. 463 Seiten zum Preis von 28 Euro. Nora Karchers hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank. Alle Angaben, auch die Besprechung von Nora, lesen Sie wie immer nach online unter deutschlandfunkkultur.de oder in der DLF-App. So. Und jetzt zu junger, ganz junger Lyrik. Seit fast 20 Jahren nun schon, seit 2008, gibt es Lyrics mit X geschrieben, der Wettbewerb für Nachwuchsdichterinnen und Dichter. Einstmals initiiert vom Deutschlandfunk und dem Philologenverband, ist er mittlerweile ein Bundeswettbewerb, weithin gefördert. Und heute Abend werden Gewinnerinnen und Gewinner gekürt in Berlin. Moderiert wird die Preisverleihung von einer sehr angesehenen, schon vielfach selbst preisgekrönten erwachsenen Dichterin Uljana Wolf, und sie ist jetzt am Telefon. Tag, Frau Wolf. Erzählen Sie uns zunächst mal von diesem Wettbewerb. Was ist das genau? Es ist mittlerweile auch ein ganzes Lyrics-Netzwerk entstanden, nicht?
Mhm. Genau, Lyrics ist eine Plattform für junge Lyrik im deutschsprachigen Raum, die es seit 17 Jahren gibt und die jeden Monat eine Schreibaufgabe stellt für Schreibende von 10 bis 15, 10 bis 14 oder von 15 bis 20. Also es gibt zwei Altersgruppen und es gibt jeden Monat eine Aufgabe zu einem Thema, bei der dann die jungen Schreibenden Gedichte einsenden können und es werden Gewinnerinnen gekürt und veröffentlicht.
Mhm. Es gibt auch zwei Altersklassen. Habe ich gelesen, ne?
Genau. 10 bis 15, 10 bis 14 und 15 bis 20, weil diese Aufgaben beruhen immer auf Gedichten von zeitgenössischen Lyrikerinnen, die dann vorgestellt werden und aus denen wird das Thema gewissermaßen destilliert und es wird ganz wunderbar aufbereitet, einmal für die Jüngeren und einmal für die Älteren. Also als Beispiel, das Monatsthema diesen Monat ist ein Gedichtband von Anja Utler, der heißt Es beginnt ein Trauerrefrain und ist eigentlich eine Reaktion dieser Autorin auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.
Also so
und das kann man, genau, aktuell.
Politisch wird das gemacht, ja. Mhm.
Genau. Und das kann man dann eben für die beiden Altersstufen natürlich sehr unterschiedlich aufarbeiten. Zum Beispiel für die Jüngeren geht es dann erstmal um Anfang. Wie beginnt man etwas, ja? Wie beginnt man seinen Tag? Wie beginnt man ein Gedicht? Wie beginnt man die Sommerferien? Und bei den Älteren kann man dann natürlich die politische Ebene anders mit reinspielen. Genau. Und so gibt es andere Themen. Wut, Zerstörung und Reparatur, Jugendsprache, Stadtraum, Freundschaft und so weiter. Mhm.
Was erwartet uns denn da jetzt heute Abend? Die Preisträger und Preisträgerinnen, die stehen schon fest, dass wir mal so den Sound ins Ohr bekommen. Haben Sie für uns ein paar Beispiele ausgesucht, Frau Wolf? Welche denn?
Genau, ich habe zwei Texte ausgewählt. Das ist so, dieser Wettbewerb ist wunderbar. Es gibt eben die Preisträgerinnen, werden dann jeweils aus den Monatseinsendungen ausgewählt. Es sind dann 24 insgesamt. Und die kommen für eine Reise nach Berlin, wo sie Werkstätten machen, sich selber treffen, Sprechtraining bekommen, zu Veranstaltungen gehen. Also es ist so ein ganzes Paket der Ermutigung, der Vernetzung. Und nicht so einer, ne? Oder eine bekommt nur einen Preis, sondern alle sind da. Und ich habe ein Gedicht ausgewählt, einen kurzen Auszug von einem Gedicht von Lara Adam, das mir sehr gefallen hat. Die wird heute auch lesen. Und das war eine Reaktion auf ein Thema, da ging es darum, wie definiert man sich eigentlich? Wie kann man sich beschreiben? Und das beginnt so, dieses Gedicht. Das heißt, vier Fremde, eins die Großeltern. Ich bin ein Tier, ich bin ein Kleinkind, auf vier Beinen laufend. Auf meinen vier Großeltern, auf den Jahreszeiten und den Himmelsrichtungen, auf den vier Ecken meines Spiegels. Ich bin eine Vier, die Kanten der Tür, durch die ich trete, die Ecken des Blatts, auf das ich schreibe, das Kissen, in das ich schreie, der Koffer, den ich packe, das Buch, das ich lese.
Das ist ja eine unglaubliche Wahrnehmungsdichte schon, oder?
Ja, und so toll. Geht das immer weiter. Mhm. Ja, es sind vier Teile, das ist ganz, ganz schön. Man sieht also, wie sprachwach, wie neugierig und auch natürlich, wie talentiert diese jungen Menschen sind, die schreiben und dass Lyrik nichts Elitäres ist und auch nichts Weltfremdes, sondern praktiziert wird.
Haben Sie noch ein Beispiel?
Genau. Ein anderes Thema war... wie hieß das? Kirschen sind besser als Brause, so hieß das Thema. Da konnte man selbst sozusagen eigene Fakten erfinden. Und eine Autorin hat den Baum genommen, Jasmin Hiese heißt sie, und sie hat den Baum genommen und der hat sie ganz woanders hingeführt. Und jetzt sieht man auch, wie Identität und verschiedene Herkünfte in Gedichten verarbeitet werden. Das Gedicht heißt Der Pfirsichbaum und es beginnt so. Mein Dede hat einen Garten. In der Mitte steht ein Pfirsichbaum. Eine Frau stiehlt die Früchte. Sie lacht immer, außer auf Fotos. Ihre Zunge hat sie in den Bergen gelassen, wo Dinge geschahen. Davon spricht man nicht, sagt meine Mutter. Das ist Haram, sagt meine Mutter.
Das klingt auch wieder toll. Das würde ja, man jetzt nicht denken. Wie alt ist die kleine 2006 Dichterin?
2006 geboren. 2006 geboren. Ja.
Großartig. Genau. Von Ihnen, Frau Wolf, weiß man ja, dass Sie selbst mit 14 Jahren schon so die erste Schreibwerkstatt gemacht haben. Inwiefern war das auch für Sie und Ihren Werdegang vielleicht wichtig, so früh schon in Begegnung mit Literatur in dieser Form zu kommen? Mhm.
Das ist ganz witzig, dass Sie das sagen. Ich habe heute meiner 12-jährigen Tochter erzählt, dass, was ich mache und die Preisverleihung moderiere und was Lyrics ist. Und dann sagte sie, ach, wie schade, dass es das nicht gegeben hat, als du jung warst und Gedichte geschrieben hast. Dann habe ich gesagt, stimmt, Lyrics gab es nicht, aber es gab andere Werkstätten, eben von der Neuen Gesellschaft für Literatur damals, die für mich unglaublich einflussreich waren und ohne die ich nicht das geworden wäre, was ich heute bin, weil man auf diesen Werkstätten ernst genommen wird in dem, was man tut, mit den Fragen, die man hat, weil man gemeinsam sehr, sehr genau auf Sprache schaut und sehr, sehr erfinderisch wird und einfach der Horizont sich aufmacht. Ne? Also dieses gemeinsame Praktizieren ist unglaublich wichtig.
Heute Abend die große Preisverleihung an die Lyrics-Gewinnerinnen und Gewinner im Berliner Knarrclub, moderiert von Uljana Ulf. Viel Erfolg und viel Spaß Ihnen. Und schönen Dank. Und schönen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Und nun ist wieder Lesartzeit für literarische Empfehlungen unserer Buchhändlerinnen und Buchhändler aus ganz Deutschland. Heute bleiben wir in der Hauptstadt und begrüßen Natalia Lublina. In Berlin, Friedenau, betreibt sie mit ihrem Kollegen Gerrit Schof die Buchhandlung Zauberberg. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Lublina.
Ich freue mich auch.
Wir fangen an mit einem Berliner Autor und sehr renommierten Historiker in Berlin, der lehrt Jörg Babarowski, aber überall kennt man ihn als Autor großer Werke. Im letzten Jahr erschien seine über 1000-seitige Geschichte des Zarenreiches und aus diesem Kontext ist wohl sein neuestes Buch jetzt auch entstanden, Die letzte Fahrt des Zaren, als das alte Russland unterging. Das haben Sie ausgewählt, Frau Lublina, warum?
Das ist ein sehr interessantes Buch und sehr aufschlussreichendes Buch. Und wie Sie gesagt haben, Jörg Babarowski ist ein renommierter Experte für die Geschichte von Osteuropa, vor allem Russland, der an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrt. Und sein neues Buch heißt Die letzte Fahrt des Zaren. Und aus meiner Sicht, das ist ein Meisterwerk zeitgenössischer Geschichtsschreibung. Warum? Weil dieses Buch souverän und gekonnt auf zwei Ebenen funktioniert. Auf der ersten Ebene wird sehr anschaulich das Revolutionsjahr 1917 beschrieben und die wesentlichen Akteure, der Zar, die Hofflingen, seine Familie, die ganze dekadente Umgebung, auch Bolschewiki und Lenin. Und auf der zweiten Ebene ist es eine metageschichtliche Reflexion über das Wesen der Macht. Was ist Macht? Was bedeutet es zu besitzen, sie zu verlieren, an sich zu reißen? Und in diesem kurzen Zeitraum zwischen Februar und Oktober 1917 verschiebt sich die Macht. Und warum ist das Buch, wie Sie gefragt haben, warum ist das jetzt so wichtig? Weil es liest sich wie eine atemberaubende Parabel auf die Gegenwart.
Die letzte Fahrt des Zaren von Jörg Babarowski, jetzt bei C.H. Beck erschienen. Und nun zu einem Roman aus Frankreich von Laurent Binet, super erfolgreicher Autor dort und inzwischen auch bei uns sehr bekannt für seine wunderbaren Bücher. Sein neuester Bestseller hat in Frankreich schon wieder etliche Preise gewonnen. Perspektiven heißt die deutsche Übersetzung. Und was ist das für ein Roman, den Sie anscheinend auch ganz toll finden, Frau Lübliner?
Ja, ich mag überhaupt diesen Autor sehr, lese alle seine Bücher und habe mich sehr gefreut auf seinen neuen Roman, der in der Renaissance Renaissance in der Florenz im 16. Jahrhundert spielt und die Akteure sind alle Lesern vertraut. Das ist die Medici, Michelangelo, Cellini, Bronzina, Vasari, die ganze Meister und Monster dieser Zeit. Ein Kniff von Binet, er erfindet einen Mord, der aufgeklärt werden muss, und in der Laufe dieses Briefromans wird eben nicht nur eine lustvolle, farbenfrohes Panorama aufgetischt, sondern es wird ein Verbrechen aufgeklärt. Und das ist ein echter Lesegenuss, weil einerseits, man kann das lesen, Whodunit-Krimi, und andererseits ist das eine kunstgeschichtliche Abhandlung. Man begibt sich in Florenz der 16. Jahrhundert, Intrige, Liebe, Hass, nichts wird ausgespart.
Und diesen Roman Perspektiven von Laurent Binet gibt es jetzt auf Deutsch im Rowohlt Verlag. Und zum dritten nun etwas Kinderbuch-Klassisches. Seit rund 80 Jahren nun spielen sich die Mumins in viele Herzen, die Trollfamilie, die sich die finnisch-schwedische Autorin Tove Jansson ausgedacht hat. Für junge Leserinnen, aber nicht nur, denn auch Erwachsene auf der ganzen Welt lieben die Mumins. Jetzt gibt's was ganz Neues, Kurzes, Kleines, Feines auf Deutsch. Die Mumins finden ein Zuhause. Ist das was wirklich was Neues, Frau Lublina?
Ja, das ist in dieser Form, würde ich sagen, das ist noch nicht gegeben. Die Mumins finden ein Zuhause. Ist das nicht nur für Kinder ein Genuss, sondern auch für Erwachsene? Man fragt sich immer, wie kann man die Kinder für das Lesen begeistern? Mhm. Was muss man machen? Natürlich spielen mehrere Faktoren eine Rolle, aber auch visuelle und haptische sind sehr wichtig. Und dieses Buch ist eine ideale Kombination vor allem. Mit jeder Doppelseite eröffnet sich eine Papierpanorama. Das ist ein 3D-Panorama. Das ist eine Stadt, eine Landschaft, eine See. Man geht dreidimensional durch diese Paperwork, ja, mit den Augen, mit den Händen, mit der Stimme. Und es ist sehr intelligent gemachtes und total überzeugendes Superbuch, wo ausnahmsweise ein Floskel einmal stimmt. Es ist wirklich Spaß für die Kinder und Erwachsene.
Und die Manette Betz Verlag ist dieses Büchlein herausgekommen. Die Mumins finden ein Zuhause. Und das waren sie, die literarischen Tipps von Natalia Lubliner von der Zauberberg Buchhandlung in Berlin. Schönen Dank dafür und Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.